Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir sind überzeugt, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch logisch Sinn ergibt. Die heutige Episode ist eine Kooperation mit dem Glaube ist fragwürdig Podcast. Wir wünschen gute Inspiration.
Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Danke, dass du wieder mit reinhörst und ich freue mich, dass wir heute wieder nicht alleine sind, sondern dass wir einen Gast dabei haben, Professor Dr. Alfred Krabbe. Und heute wollen wir uns mit einem spannenden Thema auseinandersetzen, nämlich dem Thema, spricht das Universum für Gott? Bevor es losgeht, inhaltlich, wie immer, Stefan, stell doch mal unseren Gast vor.
Wie immer, herzlich gerne. Ja, wir haben heute mal wieder nicht irgendwen zu Gast, nämlich Professor Dr. Alfred Krabbe. Und Alfred, du bist Professor für Flugzeugastronomie und extraterrestrische Raumfahrtmissionen. Da schlagen ja manche Jungen und Mädelsherzen gerade schon höher. Alfred, mal kurz von dir als Biografie. Du hast studiert Physik und zwar an den Unis Münster, Heidelberg und du hast deine Diplomarbeit dann am Max-Planck-Institut für Astronomie geschrieben. Dann hast du 1987 dort auch promoviert und bist anschließend als Leiter in die Forschungsgruppe für Infrarotspektroskopie am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching gewechselt. Und 1997, da bist du dann als wissenschaftlicher Leiter einer astronomischen Arbeitsgruppe und zwar am DLR-Institut für Weltraumsensorik in Berlin-Adlershof. Da bist du hingewechselt und hast dort auch 1999 die Leitung der Abteilung Infrarotastronomie übernommen. Und im Jahr 2000 bist du dann einmal kurz nach Amerika rüber gewechselt, nämlich als Senior Fellow an die Universität of California, Berkeley und hast dort die Arbeitsgruppe Experimental Infrared Astrophysics am Physics Department. Die hast du dann dort geleitet. Und dann hat es dich wieder zurück nach Deutschland verschlagen. 2003 bist du zum ordentlichen Professor der Physik an der Uni Köln berufen worden und hast dann dich ein Jahr später habilitiert an der TU in Berlin. Und seit 2009 erfolgte deine Berufung an die Uni Stuttgart und da bist du, wie gesagt, jetzt Professor für Flugzeugastronomie und extraterrestrische Raumfahrtmission, verbunden auch mit der Leitung des Deutschen SOFIA-Instituts. Dazu hören wir gleich bitte noch mehr. Und seit 4 Jahren, also seit 2019, bist du auch noch Direktor der Evangelischen Forschungsakademie der Union Evangelischer Kirchen.
Ja, und schön, dass du hier bei uns bist. Alfred, lass uns direkt einsteigen. Du leitest, das haben wir gerade gehört, das Deutsche SOFIA-Institut. Was genau verbirgt sich dahinter?
Ja, das Deutsche SOFIA-Institut kümmert sich um SOFIA. Und SOFIA ist ein Flugzeug, ein Observatorium offen im Flugzeug. Also ein astronomisches Fernrohr, das in ein Flugzeug eingebaut ist. Und SOFIA fliegt in großer Höhe und beobachtet dort. Und man muss sagen, es beobachtete, denn das Projekt wurde im Frühjahr diesen Jahres beendet. Wir arbeiten aber noch an vielen Daten. Und warum würde man mit einem Flugzeug nach oben fliegen, um die Sterne zu sehen? Das erklärt sich daraus, dass wir nicht das sichtbare Licht beobachten. Das könnte man vom Boden machen, sondern wir beobachten die Wärmestrahlung. Und die Wärmestrahlung wird vom Wasserdampf aufgehalten. Das ist so wie die Klimadebatte. Ja, Wasserdampf in der Atmosphäre blockt das Licht. Und deswegen müssen wir oberhalb fliegen und kümmern uns da um den Zwischenraum zwischen den Sternen, sage ich immer. Ja, also das, was zwischen den Sternen ist, das kalte Weltall, die Moleküle, die Sternentstehungsgebiete, die Planeten und all das, was da sonst auch so passiert.
Dann gleich 2 Fragen von mir hinterher. Es wurde eingestellt, hast du gesagt, das finde ich jetzt spannend, warum? Denn ihr habt ja, und das ist Frage 2, ja bestimmt spannende Entdeckungen im Laufe von SOFIA erlebt.
Das ist eine Entscheidung der NASA gewesen. Wir vermuten, dass denen einfach die Technologie zu teuer geworden ist. Denn die Photonen sind sehr energiearm und man muss eine Menge Aufwand treiben, um sie einzufangen. Und so ein Flugzeug ist natürlich auch ziemlich teuer im Unterhalt. Das Problem ist, wenn man das mit Satelliten versucht, Satelliten können immer nur 3 Jahre fliegen, weil dann das flüssige Helium zu Ende ist und dann ist der Satellit nicht mehr funktionsfähig. Bei SOFIA, wenn man landet, kann man wieder nachtanken und dann geht's wieder los. Aber das kostet natürlich. Also die Forschung ist teuer und man hat die NASA gesagt, nee, das wollen wir nicht mehr. Aber wir haben natürlich auch tolle Entdeckungen gemacht. Also sehr bekannt geworden ist die Entdeckung von Wasser auf der erdzugewandten Seite des Mondes in dem Gestein, was für Astronauten auf der Mondoberfläche, wenn sie mal herumlaufen und da vielleicht was machen wollen, wichtig ist, um Wasser zu gewinnen. Dann haben wir Moleküle entdeckt, die zu den ersten Molekülen im Universum gehörten. Also nach dem Urknall, nach der Bildung der Elemente, stellt sich die Frage, wie sind denn die ganzen Moleküle entstanden? Und da haben wir das allererste Molekül jetzt nachweisen können, was es im Weltall gab. Aber es gibt auch sonstige spektakuläre Dinge. SOFIA ist ja ein Flugzeug, was sich überall hin bewegen kann und gab auch verschiedene Kampagnen, weil der Pluto mit einem Stern einen Schatten auf die Erde warf. Das klingt ein bisschen abenteuerlich, ist auch abenteuerlich. Und wenn man in den Schatten reinfliegt, dann wird das Sternlicht zu einer Taschenlampenstrahl, mit dem man den Pluto abtastet, die Atmosphäre. Und man kann da sozusagen Wetterstatus und Atmosphärenstatus bei Pluto bestimmen. Und das haben wir auch verschiedentlich gemacht und das hat auch sehr gut funktioniert.
Wir haben das in deinem Lebenslauf gehört, dass du dich, ich sag's mal, einfach mit Außerirdischem beschäftigst. Und die Frage an dich da, wir sind ja als Menschheit jetzt schon seit Jahrzehnten dabei, außerirdisches Leben zu untersuchen oder uns diese Frage zu stellen, ob es das gibt. Und die technischen Möglichkeiten werden ja auch immer besser. Bisher hat man aber nichts gefunden. Wie ist da deine Einschätzung? Sind wir allein im Universum?
Ja, ich will da nochmal zurückblättern. Ich hatte damit angefangen und dachte, man könnte das vom Boden machen. Also ich war sicher einer der Ersten, der das probiert hat, die so Farbsignale, spektroskopische Signale zu messen. Und es stellt sich aber raus, das ist sehr, sehr schwierig. Man muss Spezialinstrumente bauen und dafür hatte ich dann nicht mehr die Möglichkeit und dann hat mich auf was anderes konzentriert. Aber das Thema ist natürlich geblieben. Es ist richtig, wie die Menschheit sucht, schon Bernard. Aber man muss sagen, kosmologisch, also auf der astronomischen Zeitskala, suchen wir erst eine sehr kurze Zeit. Und wir haben in der Tat auch noch nichts gefunden. Aber das ist auch nicht weiter verwunderlich. Da gibt's, ob es nun Außerirdische gibt, da gibt's ja auch unterschiedliche Meinungen. Es gibt Menschen, die glauben, dass es solche gibt und andere sagen, die gibt es gar nicht. Was ich sagen kann, ist, wir haben mal untersucht, wie das ist, wenn wir eine zweite Erde wollen, die auch lebensfreundlich ist. Wie selten ist denn das? Also, und da kommt raus, dass es eigentlich sehr selten ist, dass man eine zweite Erde hat, denn man muss ja was haben, Sauerstoff und all das. Und wenn man das überlegt, dann findet man, dass unsere eigene Milchstraße nur eine Handvoll vielleicht Planeten überhaupt in Frage kommen. Und wir haben ja ungefähr 200 Milliarden Sterne mit ziemlich vielen Planeten. Also das ist mehr oder das ist schlimmer, als eine Stecknadel im Feuerhaufen zu suchen. Von daher würde ich sagen, es ist kein Wunder, dass wir ja nichts gefunden haben bislang. Weil ob es überhaupt dort eine Antwort geben könnte, ist natürlich noch eine andere Frage.
Jetzt frage ich mich aber, suchen wir vielleicht einfach nur falsch? Also du hast gerade gesagt, wir finden wenig Wasser, wir finden wenig Sauerstoff, aber wir könnten doch auch vielleicht im Universum auf Leben stoßen. Das braucht gar kein Wasser und braucht gar keinen Sauerstoff. Also wir suchen nur falsch und wenn wir anders suchen würden, dann würden wir auf Außerirdische stoßen oder sehe ich das falsch?
Nein, also ich habe nicht gesagt, dass es wenig Wasser gibt und wenig Sauerstoff, aber wir müssen Planeten finden, auf denen wir Wasser und Sauerstoff nachweisen. Das ist auch ein technisches Problem, denn dieser Planet steht ja neben einem hell leuchtenden Stern. Das ist so wie ein kleiner Knopf neben einer hell leuchtenden Lampe. Und diesen Knopf dann zu beobachten in dem Streulicht dieser Lampe ist wahnsinnig schwierig. Es ist jetzt erst vor einiger Zeit gelungen, die ersten erfolgreichen Nachweise von Wasser auf Exoplaneten auch technisch zu bewältigen. Also ich will nicht sagen, dass das selten ist, aber das muss man auch nachweisen können. Ja, sonst das ist ja Spekulation. Aber die Frage, ob das Leben auch eine andere Form haben kann, naja, also erstmal, viele Leute erwarten ja, dass da irgendwelche Lebewesen intelligenter Art umlaufen, die auf den Knopf drücken und unsere Nachrichten antworten. Aber das muss ja nicht sein. Es könnte ja auch sein, dass es andere Lebewesen sind oder Pflanzen, Einzeller. Man kann sich natürlich überlegen, ob es eine Lebensweise gibt, die nicht auf der Kohlenstoffchemie beruht, ja, wie unsere organische Chemie, sondern auf anderen Elementen wie Silizium. Das hat man vor vielen Jahren bedacht, aber man kommt dahinter, dass diese Kohlenstoffchemie mit Abstand das stabilste ist, was man unter verschiedenen Temperaturbedingungen haben kann. Also andere chemische Verbindungen, also Silizium hat auch eine Viererstruktur. Ja, man kann da vier Bindungen eingehen, aber die sind nicht so stabil wie der Kohlenstoff. So, dass eigentlich alle davon ausgehen, dass interstellare Chemie eigentlich auf Kohlenstoff basieren müsste, wenn sie dann zu irgendeiner Lebenserscheinung führen soll.
Jetzt bist du ja auch gläubiger Christ, Alfred. Wird das für dich einen Unterschied machen, wenn man außerirdisches Leben entdecken würde? Oder ist das für dich eine rein naturwissenschaftliche Frage?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also es ist natürlich erstmal eine naturwissenschaftliche Frage. Und zwar in dem Sinne, wir wissen ja, dass Leben selten ist. Wenn es so häufig wäre, dann hätte man es in der Tat vielleicht schon gefunden. Und wir wissen auch, dass die Erde ein lebensfreundlicher Planet ist, der das auch mit uns aushält, ja, jedenfalls im Augenblick noch. Wenn auf der Erde Leben entstanden ist, dann kann man sich fragen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass auf anderen Planeten Leben entsteht? Und ich spreche jetzt von der Lebensentstehung. Man muss ja irgendeinen Anfang finden, damit da irgendwas passieren kann. Und das scheint mir doch recht selten zu sein, zumindest wenn man postuliert, dass das Leben auf statistischen Ereignissen beruht. Also von daher würde ich denken, wenn das Leben hier auf der Erde zufällig entstanden ist und wir nur die Naturgesetze, die wir kennen, anwenden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo anders in unserer Milchstraße nochmal existiert, relativ gering. Wenn das Leben geschaffen ist, dann ist das natürlich eine andere Geschichte, denn wenn da einer ist, der das Leben sozusagen initiiert und schafft, dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten und dann ist man außerhalb von der zufälligen Statistik. Also von daher könnte es sein, dass es auf vielen Planeten Lebensformen gibt, die vielleicht nicht so aussehen wie wir. Das wäre vielleicht langweilig, aber die anders funktionieren und andere Gemeinschaften bilden. Aber das wäre sicher auch spannend. Ob das so ist, wissen wir nicht. Das wissen wir erst, wenn wir sowas entdecken würden, ja.
Aber müssten die Zahlen dich als Christ nicht vielleicht gerade skeptisch machen? Also mit Zahlen meine ich eben Folgendes. Es gibt ja unfassbar viele Planeten im gesamten Universum oder was die eben nur beobachten können. Und ganz viele Planeten sind quasi wahnsinnig weit weg von uns. Ich habe mal gegoogelt, es gibt ja einen Planeten, der heißt Kepler 1652b oder Kepler 1653b. Die sind über 3000 Lichtjahre weg. Ich muss es übersetzen, also 29 Billionen Kilometer. Und davon gibt es noch jede Menge. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wir sprechen über unzählige Planeten, die für die Erde total unwichtig sind. Das sieht doch ehrlich gesagt, oder so könnte ein Kritiker ja fragen, nicht irgendwie nach einer göttlichen, zielgerichteten Schöpfung aus, sondern eher nach einem wilden, zufälligen Prozess. Uns hat man Hörer geschrieben, naja, gäbe es eine göttliche Schöpfung, dann wäre alles zielgerichtet und dann gäbe es nicht irgendwelche Planeten in weitesten Entfernungen, die für uns gar nichts bringen.
Also ich würde mal sagen, das ist eine ziemlich anthropozentrische Betrachtungsweise. Mit demselben Argument könnte Aristoteles behaupten, die Erde steht im Mittelpunkt des Universums und alles hat der Erde zu dienen. Ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass das Universum nur für uns existiert. Also wenn ich glaube, dass das Weltall entstanden ist, so wie es ist und die Abmessung sehe, dann ist das viel zu groß, um nur für die Erde da zu sein. Ich glaube, das gibt ja noch weitere Ideen, aber das ist ein Geheimnis, ja, wenn man überhaupt über solche Fragen nachdenken will. Denn es könnte ja in anderen Milchstraßen andere Planeten geben, mehr Geschöpfe und wer weiß, wie das ursprünglich gedacht war. Manchmal sehen da Dinge so aus, als wären sie völlig ziellos und völlig zufällig, aber doch ist da ein Plan dahinter. Das ist so ähnlich, wie man, wenn man an der Straße steht und alle Autos fahren vorbei, links, rechts, und man denkt, das ist ein völliges Chaos, aber jedes Auto hat ein Ziel und kein Auto fährt einfach nur, also sage ich mal überwiegend, nur einfach so planlos durch die Gegend. Also von daher muss man nicht annehmen, dass nur weil etwas ein bisschen chaotisch aussieht, dass es sozusagen chaotisch funktioniert. Das kann ganz anders sein, aber unsere Perspektive ist halt nur eine beschränkte. Und von daher, ich würde sagen, das muss man auch mal abwarten. Ja, wir gucken ja erst seit ein paar Jahren ins Weltall. Wir können uns natürlich auch über den christlichen Glauben unterhalten, ob der noch mehr austrägt als nur für die Erde. Ja, das ist eine interessante Frage, die wird theologisch, glaube ich, nicht sehr stark diskutiert. Aber wenn man das Thema aufnimmt, dann kommt man vielleicht auf ganz andere Dinge.
Daran anschließend, von christlicher Seite wird ja gerne damit argumentiert, dass das Universum so fein abgestimmt ist, weil es eben Leben ermöglicht. Und das ist extrem unwahrscheinlich, wenn wir uns die Werte der Naturkonstanten anschauen. Die müssen quasi genauso sein, damit Leben möglich ist. Jetzt kann man ja auch andersherum argumentieren und sagen, ist das denn wirklich so fein abgestimmt, wenn ich mir die Weiten des Universums ansehe? Und es stimmt, wir wissen nicht genau, ob da noch irgendwo vielleicht Leben da ist. Aber was wir ja schon wissen, ist, dass ein sehr, sehr großer Teil sehr lebensfeindlich ist. Also kann man da von Feinabstimmung sprechen und von Lebensfreundlichkeit?
Also das Weltall ist ohne Zweifel nicht lebensfreundlich in dem Sinne, dass man sich in eine Rakete setzen kann und kann da zickzack rumfliegen und dann kommen sie da an einen großen Bahnhof und dann steigen sie aus und alles ist gut. So, die Entfernungen sind riesig. Wenn ihr mit großen Geschwindigkeiten fliegt, dann hat man eine große Relativgeschwindigkeit zu allem, was da im Weg ist. Und das schlägt natürlich alles in so ein Raumschiff ein. Man wird da regelrecht durchlöchert. Das ist so, als wenn Kanonenkugeln in der Gegend liegen und man fliegt mit hoher Geschwindigkeit. Ja, das ist also so, als wenn sich alles auf einen zubewegt. Dass man da so einfach durchfliegen kann, das ist Science Fiction. In der Tat auch die Tatsache, dass das Weltall luftleer ist, also Vakuum, und dass viele Sterne auch eine blaue Strahlung und UV-Strahlung aussenden oder Gammastrahlung sogar, ist auch nicht gerade förderlich. Also von daher, ja, das Weltall ist auch ein gewalttätiger Ort, aber umso erstaunlicher ist es, dass auf der Erde doch eine lebensfreundliche Umgebung herrscht, ja. Die Frage ist, was ist mit den großen Entfernungen, wenn wir noch einen Planeten senden, auf dem es auch lebensfreundlich ist? Also wie könnte man kommunizieren? Ja, die Frage kann ich nicht beantworten. Aber dass das Weltall lebensfreundlich ist, kann man so nicht sagen. Aber nun will ich aber doch sagen, wir leben ja nicht mehr genau in der Schöpfung, so wie sie einmal gemacht worden ist. Ich gehe mal jetzt von diesem Schöpfungsgedanken aus. Die Bibel spricht davon Brüchen. Wir wissen nicht, wie weit diese Brüche gehen. Vielleicht ihr das Ursprüngliche, was da mal gemeint war, gar nicht mehr sehen können und es uns heute wie eine lebensfeindliche Umgebung vorkommt. Also natürlich ist das Mythologie im gewissen Sinne, aber ich würde es nicht außer Acht lassen, weil von dem Universum und von der Erdumgebung, wie sie jetzt ist, einfach zu schließen, dass das Weltall sozusagen lebensfeindlich ist per se, das würde ich nicht, ja, das, die Frage würde ich offen lassen.
Du hast ja gerade von feiner Bestimmung schon gesprochen und auch feiner Bestimmung vom Planeten Erde. Fallen dir gerade mal so Beispiele ein? Ich habe nur ein paar ganz grobe Ideen gerade im Kopf, irgendwie Abstand Erde-Mond war etwas. Hast du da als Experte nochmal ein paar andere Infos?
Also das eine ist die Frage, wie genau muss die Erde sozusagen, müsste eine zweite Erde unserer entsprechen, dass wir sagen, okay, Leben ist möglich. Da muss man sehen, ja, der Mond stabilisiert ja die Erdachse. Also da haben wir diese 27 Grad Verkippung. Dann haben wir die Jahreszeiten. Und wenn der Mond es nicht machen würde, dann würde unsere Erdachse durch den Raum taumeln. Und dann würde es unter Umständen bei uns, dann würden wir am Äquator liegen und manchmal dann eben auch Südafrika am Äquator liegen. Das passiert eben nicht. Das, was auch nicht viele Leute wissen, der Jupiter ist ganz wichtig, weil das innere Planetensystem vor Meteoriteneinschlägen schützt. Der Jupiter lenkt praktisch alles ab, was da kommt. Das ist wie so ein Schutzschild. Und dass wir sehr wenig Meteoriteneinschläge haben, ja, das verdanken wir ihm. Dann haben wir natürlich, hat die Erde einen flüssigen Kern, die Erde hat ein Magnetfeld und das Magnetfeld schützt vor dem Teilchenstrom, also vor dem Sonnenwind, was wir von der Sonne kriegen. Also man merkt das manchmal dann an dem Nordlicht und so, was da kommt. Das muss ja auch passieren. Dann ist es auch erforderlich, dass die Erde nicht zu nah an der Sonne ist, weil sie sonst nicht frei rotieren kann. Also der Mond rotiert ja nicht frei um die Erde, sondern der hat eine gebundene Rotation. Sonst würden wir nicht immer die gleiche Seite sehen. Und wenn die Erde um die Sonne in dieser Weise sich drehen würde, dann wäre es auf der einen Seite der Erde immer warm und auf der anderen kalt. Dann würde hätten wir nur Stürme und Wind, der versucht, den Temperaturausgleich zu schaffen. Also von daher brauchen wir für die Erde nicht nur eine lauwarme Temperatur und Wasser, sondern wir brauchen noch viel mehr Details, damit wir Leben auf der Erde haben können. Also das ist der eine Punkt. Aber der andere ist, die Feinabstimmung des Universums geht ja im Prinzip noch ein bisschen weiter. Wir haben ja die Sterne, wir haben die Planeten. Das funktioniert ja alles nur, weil Naturkonstanten so sind, wie sie sind. Also ich will das nochmal kurz erklären. Wir haben ein paar Kräfte. Es gibt hier Naturkräfte, es gibt Felder, aber wir haben Naturkonstanten, zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit, die Boltzmann-Konstante, wir haben die Elektronenladung. Das sind alles Werte, die so sind, wie sie sind. Und wir können die auch nicht beeinflussen. Aber man kann sehr leicht nachrechnen, wenn man diese Konstante etwas verändert. Und da sind 5% schon sehr viel, dass dann viele Dinge nicht mehr funktionieren. Die Atome sind nicht stabil, die Sonne produziert keine Energie mehr. Die Lichtemissionen, die wir so mit Spektrallinien haben, werden ganz anders sein. Und es gibt da ein nettes Beispiel, es gibt viele, aber die Feinstrukturkonstante ist eine abgeleitete Größe aus diesen Naturkonstanten. Und die ist interessanterweise dimensionsfrei. Das ist also eine reine Zahl, ungefähr 1 durch 137. Und wenn man die ändert, dann hat man eine ganz andere Atomphysik auf einmal. Also das heißt, man kann nicht nur eine Konstante, eine Naturkonstante in dieser Zahl ändern, dann bekommt man sofort eine Änderung dieses Wertes und dann geht es nicht mehr weiter mit unserer Sonne oder mit der Erde oder was auch immer hier. Also von daher, da kommt ja diese Idee her, dass man eine feine Abstimmung hat. Da fragt man sich, ja, wenn das so ist, ja, was bedeutet das denn für uns überhaupt? Ja, aber die Verwunderung darüber ist schon groß, muss man sagen.
Könnte man dieser Verwunderung nicht ausweichen, wenn man die Multiversumshypothese da einwirft? Also die Idee, dass es irgendwie 10 oder 500 Universen oder wie viel auch immer gibt, in denen dann quasi unser Universum erwartbar wäre als eines von sehr, sehr, sehr vielen.
Also zunächst mal ist es ja eine Feststellung, dass wir in einem Universum leben, was so ist, dass wir es auch als Betrachter anschauen können. Also wenn das Universum anders wäre, dann würde es uns nicht geben und dann würde es uns als Beobachter nicht geben. Also das nennt man das schwache anthropische Prinzip. Wobei so Anthropos ist der Mensch. Ja, also das Prinzip, dass das Universum so ist, dass der Mensch existieren kann im Universum. Und das ist einfach erstmal eine Feststellung, die wir machen. Uns gibt es, das Universum gibt es und wir leben in dem Universum und dann ist das Universum so, dass wir in ihm leben können. Das ist eine Feststellung. Die andere Feststellung, okay, das Universum muss so sein, dass es uns geben kann, ist das starke anthropische Prinzip. Aber in diesem Muss steckt sozusagen eine Absicht hinter. Ja, also es müsste auch nicht. Wenn das Weltall so ist, dass wir leben können und wir sagen, das stellen wir fest, dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist denn das so? Ja, gibt es nicht andere Möglichkeiten, ein Weltall zu haben, was eben vielleicht nicht so ist, dass wir darin leben können? Sind wir so eine große Ausnahme? Ist das Zufall oder wie auch immer? Und da kommt man sehr schnell dahinter, dass man sagt, naja, vielleicht gibt's dann doch einen Schöpfer, der das so gemacht hat, weil sonst würde es uns ja nicht geben. Und vielleicht gibt's ja Naturkonstanten in ganz wilden Kombinationen. Und der hat jetzt gerade solche gewählt, dass wir hier existieren können. Und da sagt die Multiversen-Hypothese, sagt, nein, es gibt ganz viele Universen, also so riesige Universen, was man sich kaum vorstellen kann. Und in jeder dieser Universa sind die Naturkonstanten ein bisschen anders. Und wenn diesen Universa werden sozusagen alle möglichen Kombinationen von Naturkonstanten durchgespielt und wir leben nur gerade in dem Universum, was so ist, dass Sterne da sind, dass Planeten da sind, dass eine Erde da ist. Das ist eine reine Spekulation, ja. Denn das wird eigentlich nur deswegen gemacht, damit man die Idee eines Schöpfers vermeidet. Das will man in der Naturwissenschaft natürlich nicht. Aber wir können das nie feststellen, ob wir einem von vielen Universen leben, denn wir können dann nicht mal unser Universum verlassen und die anderen zu zählen ist illusorisch. Also das bleibt eine Hypothese, ja. Also auch künftig, da wird sie nichts ändern. Und wenn die einen sagen, es gibt Multiversen, dann ist das ein Glaubenssatz. Genauso wie die anderen sagen, unser Weltall wurde so gemacht, dass wir darin leben können.
Dann könnte man ja eigentlich sagen, das sind Unentschieden, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Das sind beides Glaubenssätze. Und da können sie nicht hinter zurück. Ja, also das geht nicht, ja.
Aber jetzt hast du ja gerade gesagt, Alfred, Multiversum, reine Spekulation. Jetzt könnten ja unsere kritischen Hörer gerade denken, na ja, das sagt der Chris, ne? Aber Gott ist doch genauso eine Spekulation. Warum willst du denn sagen, nee, also für dich ist Gott nicht auf dem Status einer spekulativen Hypothese?
Ja, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Das hängt mit meiner Biografie zusammen. Sich aus meinem Leben erzählen, warum ich glaube oder warum ich überzeugt bin, dass Gott als Person existiert. Ja, das ist auf jeden Fall, ist Gott für mich keine Hypothese. Ja, das hängt mit meiner eigenen Existenz zusammen und auch mit einer Gottesbegegnung, die ich hatte. Und dahinter kann ich leider nicht zurück. Ja, das war zu, wie sagt man, da existenzial, ja, um da nochmal zurückzugehen. Also wenn ich sage, ich gehe dahinter zurück, dann müsste ich mich selber für verrückt erklären, was ist dazu gestanden in den letzten 50 Jahren, kein Anlass.
Alfred, würdest du uns von dieser Gotteserfahrung erzählen, was das war?
Ja, ich will nicht zu viel, ich schreibe gerade ein Buch, wo ich das reinschreibe. Als junger Mensch war ich nah daran, um mein Leben zu verzweifeln und war mir nicht sicher, wie lange ich noch leben würde und aber ich bin eigentlich ein sehr analytischer Mensch. Das sind dann einfach alle Varianten durchgespielt und dann bin ich zum Ergebnis gekommen, das Einzige, was ich noch machen kann, ist mal eine Frage an das Weltall sozusagen zu richten. Und interessanterweise gab es eine Antwort. Ziemlich massiv, so dass ich heute, dass mir das immer noch kalt den Rücken runterläuft, wenn ich daran denke. Ich will die Einzelheiten hier nicht erzählen, weil wir auf einem anderen Thema sind. Da würde ich schön nur sagen, also das ist schon nie mehr in meinem Leben dahinter zurück. Aber vielleicht, wenn das Buch auch mag, das kann es jeder nachlesen.
Ja, wann kommt das raus? Wie heißt das? Hast du schon einen Titel?
Nö, noch nicht so richtig. Also das vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr.
Okay, ja. Also ne, Amazon-Blicke schweifen lassen, Alfred Krabbe, was da rauskommt. Bringen wir uns mal wieder zurück zum Thema Astrophysik dann, Alfred. Also gerade wir Christen, die sagen ja, dass das Leben was Besonderes ist. Gott hat uns eben erschaffen als seine Ebenbilder. Aber jetzt angesichts der gigantischen Größe des Universums, sind wir Christen da nicht reichlich vermessen zu sagen, wir sind was Besonderes? Das ist doch so riesig.
Ja, das ist in der Tat sehr erstaunlich. Also die Bibel sagt, Gott wendet sich den Menschen zu und die ganze Menschheitsgeschichte hat mit diesem Gott zu tun. Das fängt bei den Erzählungen schon bei den ersten Menschen an und zieht sich bis heute durch. Das finde ich auch erstaunlich, die Bedeutung des Menschen für Gott. Gäbe es da nicht andere Möglichkeiten? Ich meine, andere Wesen im Weltall, also warum gerade wir? Das ist für mich auch ein Rätsel. Und wenn wir aber das ganze Weltall sehen und sagen, also dieser Gott will mit den Menschen was zu tun haben, dann darum geht es ja die ganze Zeit. Ja, also Gott will in der Nähe der Menschen sein. Er will auch nahe bei mir sein. Oder früher bei den Israeliten musste dieses heilige Zelt in der Mitte stehen, ja, also nicht am Rand oder so. Und dieser Gott hat sich immer wieder zu Wort gemeldet. Aber zumindest ist es kein passiver Gott, sondern hochaktiv, und zwar mit den Menschen. Und wenn ich so bedenke, wie groß die Erde ist und wie groß die Milchstraße ist und wie groß dann das sichtbare Weltall ist, das ist total irre, ja, dass er sagt, okay, hier mit euch habe ich einen Plan. Also gibt's in diesem Psalm, was ist der Mensch, ja, dass du seiner gedenkst? Das ist eine der entscheidenden Fragen. Ja, aber es geht auch in diesem Lied auch um den Mond und die Sterne und den Himmel. Angesichts dieser Größe fragt man sich, was die Bedeutung des Menschen ist. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis, aber ich hoffe, dass wir das nochmal lüften.
Ich würde da gerne einhaken bei dem Stichwort Deutung. Welche Bedeutung hat dein Glaube für dich? Das ist schon angeklungen, dass Gott für dich ja mehr zu sein scheint als einfach nur, da ist der Astrophysiker, Professor Dr. Alfred Krabbe, der hat jetzt eine Hypothese, wie er sich das Universum erklärt. Was genau ist Gott für dich und welche Bedeutung hat er für dich? Ist er mehr als eine Hypothese oder etwas anderes als eine Hypothese?
Also er ist für mich eine Person und er ist auch ein Gegenüber. Sein Wesen kriegen wir nicht auf die Reihe, geht nicht. Der ist dazu zu anders, muss man offen sagen. Das Beste, was wir als Christen sagen können, ist, dass wir ihn Vater nennen können und dass er sich wie ein Vater um uns kümmert. Das ist das, was sozusagen was bleibt, was täglich bleibt, also diese Beziehung, die bleibt. Aber Gott als Objekt anzuschauen und zu sagen, er ist so und so und so, da kann man natürlich einige Eigenschaften vielleicht nennen, aber das ist unfasslich eigentlich. Ja, also wenn man es nicht selber erlebt hat, dann wird man auch nicht viel da mit anfangen können. Also meine Erfahrung ist, dass dieser Gott sich aktiv den Menschen zuwendet.
Jetzt hast du sicherlich oft die Situation, dass Studenten oder vielleicht Doktoranden oder Leute aus deiner Arbeitsgruppe zu dir kommen und eine Frage haben. Und als Physiker kannst du denen ja sicherlich gut antworten, wie sie mit ihrem Problem vielleicht fertig werden können, wie sie vorgehen können. Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der sich fragt, wie kann ich denn bei Gott da irgendwie näher herankommen? Also ich kann den ja jetzt nicht irgendwie im Labor testen und vielleicht hatte die Person auch nicht eine Gotteserfahrung, wie du das beschrieben hast. Wie kann ich mich denn Gott nähern?
Also zunächst mal will ich sagen, als Leiter einer Forschungsgruppe können Sie nicht Ihren Glauben ständig auf den Lippen tragen, weil ich denke, jeder hat auch das Recht, ihre Geheimnisse nicht zu kennen. Ja, sonst kommen wir ja nicht klar miteinander. Aber ich verberge das auch nicht und die Leute wissen das latent, ja, weil ich bin ja auch in ein oder anderen Kirchengremien drin und das spricht sich dann auch rum. Wenn deine Frage war, was man jemandem empfehlen kann. Also ich glaube, das ist sehr individuell, aber was ich gemacht habe, ich habe sozusagen eine sehr, sehr, sehr ehrliche Frage gerichtet. Nicht an diesen Gott, aber sozusagen an irgendwo in den Raum hinein. Und ich war total überrascht, dass es eine Antwort gab. Und ich glaube, dass dieser Gott antwortet, wenn man ihn sehr, sehr ehrlich fragt. Also das Problem ist, wenn ich ein Experiment machen würde und sage, ich mache das jetzt mal und mal gucken, was passiert, da wird nichts passieren. Das ist völlig klar. Das ist, wenn es nicht meine Existenz wäre, die sozusagen fragt und da für mich alles dranhängt, dann wird er auch nicht antworten, weil Spielchen machen tut er nicht. Ja, das kann ich sagen, das wird nicht funktionieren. Aber ehrliches Interesse, würde ich sagen, würde er beantworten, davon gehe ich aus.
Ja, vielen Dank dir, Alfred, dass du uns einmal so in diese andere Welt der Astrophysik mit hineingenommen hast und auch in Gedanken über das Leben außerhalb dieses Planeten, aber auch für deine persönlichen Einblicke. Vielen Dank dafür. Und ihr dürft wie immer gerne eure Fragen an uns richten oder auch eure Kommentare dalassen auf den üblichen Kanälen. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören. Tschüss.